So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr sitzt alle gut und bequem, dass ihr keine Genickstarre bekommt. Und eins vorneweg, nachdem ich jetzt Opa bin, ich erwarte, dass ihr mir zukünftig einen Platz anbietet, weil es einfach die Höflichkeit gebietet, älteren Menschen gegenüber. Und meiner Frau, der Oma natürlich genauso. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich liebe Ostern. Ich liebe das, also wenn ich so ein Frühstück sehe, so ein Frühstücksbuffet, ein Anblick von so einem Frühstücksbuffet, das mir das Herz aufgehen, ja, dann von der Ester, Erdbeerkuchen und Himbeerkuchen, könnte ich mich reinsetzen, verkneife ich mir aber. Ja, alles, was im Ostern herum ist, ich liebe Ostern, die Osterhasen, vor allem die aus Schokolade, ich liebe die Familientreffen, ja, die freien Tage und alles, was damit zusammenhängt. Also für mich könnte jeden Monat Ostern sein, ja, und euch hier so zu sehen, da geht mir richtig das Herz auf, muss ich schon sagen. Ja, und trotzdem ist das alles nur Beiwerk. Ein sehr schönes, ein sehr nettes, ein sehr gutes, ein sehr leckeres Beiwerk. Ja, und ich wollte nicht darauf verzichten. Und trotz allem, wie es Conny gesagt hat, nur Beiwerk, ja, geht es nicht um das. Das ist nur die Art, so feiern wir das, aber es geht um das, was wir feiern. Ja, und was wir an Ostern feiern, ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Da feiern wir das, worum es im Kern geht. Ja, und deshalb will ich heute über das Fundament unseres Glaubens sprechen, um das, worum es im Glauben geht. Ja, weil ich kann 80 Mal in meinem Leben Ostern gefeiert haben, ja, und trotzdem das Eigentliche nicht verstanden haben. Ich kann 80 Mal in meinem Leben einen Ostergottesdienst besucht haben, ja, und trotzdem eines Tages vor Gott stehen und hören müssen, ich kenne dich nicht. Weil ich am Eigentlichen vorbeigelebt habe und das Eigentliche nicht verstanden habe. Ja? Weil es im Fundament nicht stimmt. Und wenn es im Fundament nicht stimmt, wird alles, was darauf aufgebaut wird, schräg und schief. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Geschehen an Ostern ist so fundamental, dass ich das heute zum Thema machen will. Fundament des Glaubens. Jetzt denk nicht, ich bin schon so lange Christ, ja, also ich bin da schon wesentlich weiter, ja, das Fundament ist bei mir schon lange gelegt, ich bin schon dabei, darauf aufzubauen, ja, also das, was man quasi Nachfolge nennt. Ich habe da schon ganz andere Themen. Ich glaube, es ist nie verkehrt, über das Fundament nachzudenken, auch wenn du schon lange dabei bist, um zu gucken, ist da alles in Ordnung. Ja, und das Fundament unseres Glaubens hat zwei Ebenen. Das erste ist die informelle Ebene, also darum um die Frage, was glauben wir? Ja, worum geht es denn, wenn wir vom Glauben sprechen? Um die Inhalte, um die Fakten zu Jesus, zu dem, was in der Bibel steht, das, was in dem einen Lied so zum Ausdruck gekommen ist, in dem, das glaube ich, ich glaube an den Vater, ja, was wir da glauben. Und das Zweite ist eben diese persönliche Ebene, ja, was mache ich mit dem, was ich da glaube? Mache ich überhaupt was damit? Oder halte ich da etwas für wahr und gut damit? Ja, und die informelle Ebene, was glauben wir, worum geht's? Diese Frage hat Jesus in einem Satz sehr gut und sehr knapp und sehr kompakt beantwortet. Ein Satz, der vielen von uns bekannt ist, wo Jesus sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wenn es einen Satz gibt, der die ganze Bibel zusammenfasst, das zusammenfasst, worum es in der Bibel geht, dann ist es dieser Satz, weil das die gute Nachricht ist. Ja, und dieser Satz, der beantwortet auch, einmal steckt da drin die ganze Essenz der Bibel, und dieser Satz beantwortet gleichzeitig auch die Frage, wer ist Jesus? Dieser Satz beantwortet gleichzeitig die Frage, wer ist Jesus? Ja, und dieser Satz zeigt, dass Jesus der ist, der dich liebt. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, haben wir gerade gelesen, und mit Welt meint er nicht nur allgemein, global, alle, natürlich schon, aber meint ganz konkret dich persönlich. Der du hier sitzt oder auch jeder, der zu Hause ist, jeden Einzelnen ganz persönlich. Ja, Jesus ist der dich liebt. Von Anfang an und schon im Mutterleib hat er dich gesehen und erkannt. Ja, und Jesus ist der darunter leidet, dass sich deine Schuld von Gott trennt. In einem Vers heißt es, ja, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und wir gehen verloren, weil es unsere Schuld von Gott trennt. Und das will Gott nicht. Und das will Jesus nicht. Jesus ist auch der diese Trennung aufhebt. Unsere Schuld trennt uns von Gott. Und Jesus ist der, Und um diese Schuld wegzunehmen, musste einer dafür bezahlen, entweder wir oder er. Und er hat es getan, ja, um diese Trennung aufzuheben. Jesus ist der, der diese Trennung aufhebt. Und Jesus ist auch der, der will, dass du auf dieses Angebot eingehst. Ja, ist ein Angebot, das er uns macht, jedem Einzelnen macht, das für jeden Einzelnen gilt. Ja, aber ich kann sagen, interessiert mich nicht. Oder ich kann sagen, ja, das nehme ich an, das ergreife ich. Und das ist ja mal ganz auf die Schnelle und ganz kompakt das, worum es rein faktisch, informell geht, wenn wir sagen, wir glauben. Ja, wir glauben an Jesus. Das glauben wir, dass wir ohne Jesus verloren sind, weil wir schuldig sind vor Gott, dass Jesus diese Schuld getragen hat und uns dadurch mit Gott versöhnt und wir das annehmen müssen. Ja, und das ist diese informelle Ebene. Und die zweite Ebene ist die persönliche Ebene. Ja, was mache ich mit dem, was ich da weiß und vielleicht auch oder hoffentlich auch für wahr halte? Ja, und wenn es um Jesus geht, dann gibt es eben diese zentrale Frage, wer ist Jesus? Ja, und diese Frage kann ich ganz informell faktisch beantworten. Ja, das ist in den Liedern einiges zum Ausdruck gekommen. Er ist der Zimmermannssohn, dann kam aus Nazareth, er ist dann am Kreuz gestorben, später auferstanden, ist auch viel historisch belegt. Aber wenn es dann auf diese persönliche Ebene geht, dann verändert sich die Frage ein bisschen. Ja, dann geht es nicht mehr darum, wer ist Jesus, sondern ganz konkret um die Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und das ist wichtig, weil es überhaupt keine Rolle spielt, was andere Menschen glauben. Weil es keine Rolle spielt und auch keinen Unterschied für dich macht, was ich glaube und was ich für wahr halte. Das ändert in deinem Leben nichts. Ja, oder was die Kirche sagt und glaubt. Natürlich sagt die Kirche hoffentlich Richtiges und Gutes über Jesus, aber das allein verändert bei dir noch nichts, macht bei dir noch keinen Unterschied. Entscheidend ist deine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus für dich? Und da wird im Neuen Testament in drei Evangelien eine Geschichte überliefert, wo auch diese Frage gestellt wird. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Ja, und für die Jünger war Jesus damals erstmal nur der Zimmermann, ja, aus Nazareth. Er war sicher auch ein guter Lehrer, ein Rabbi, wurde er damals genannt, war mit ihm unterwegs. Ja, und das war, soweit waren sie da schon klar mit ihm. Und es war immer, auch durch die Wunder, die er getan hat, kam immer wieder die Frage auf, wer ist dieser Jesus? Ja, dieser Clip, den wir gerade gesehen haben, der Titel ist Ein einfacher Zimmermann. Ist er nur ein einfacher Zimmermann, der auch ein bisschen die Gabe hat, zu lehren, zu leiten, der vielleicht auch ein guter Philosoph ist, weil er gute Gedanken zum Leben weitergibt, oder ist er mehr? Es gibt da eine andere Geschichte in der Bibel, wo Jesus einen Sturm stillt, ja, da ist er mit seinen Jüngern in einem Boot und dann geht der Sturm heftig los, die Jünger kriegen Angst, Jesus steht auf und gebietet dem Wind und den Wellen ruhig zu sein. Und auf einmal wird es Totenstille, alles wird ruhig. Und die Frage, die sich die Jünger dann stellen, ist nicht, wie hat er das gemacht? Sondern die Frage, die sich stellen, wer ist er? Wer ist dieser Jesus? Nicht, wie hat er das gemacht, sondern warum kann er das? Ist da doch mehr dahinter? Und die Geschichte, die ich meine, steht unter anderem im Evangelium von Matthäus. Und da heißt es dann, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Ja? Was sagen Leid? Und dann geben sie Antwort, manche halten dich für Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war im gleichen Alter wie Jesus, war so auch ein Prophet, hat auf Jesus hingewiesen, war zu dem Zeitpunkt allerdings dann schon tot, ist umgebracht worden. Ja, also manche dachten, vielleicht ist er ja quasi der wiederauferstandene Johannes. Und dann zählen sie noch einige alttestamentliche Propheten auf, Elia, Jeremia oder einer der anderen Propheten, auch Leute, die alles schon tot waren, ob da quasi so eine Art Reinkarnation von diesen Propheten ist. Ja. Und dann stellt Jesus die Frage, um die es im Kern geht, und was sagt ihr? Und dabei schaut er seinen Jüngern in die Augen, ja, ist wahrscheinlich noch ein Stück näher dran, ja, und fragt dann den Petrus, ja, oder was sagt ihr? Was sagt ihr, wer ich bin? Ja, das erste war so allgemein. Das ist zwar nett, das mal zu hören, aber es geht darum, was sagst du ganz persönlich, wer ich bin? Und Petrus, der immer am lautesten ist, ja, der meldet sich dann und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht was Leidsager ist entscheidend, sondern was du sagst. Wer ist Jesus für dich? Und wenn Petrus hier sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann sagt er eben nicht, du bist der Zimmermannssohn aus Nazareth. Ja, oder ein guter Lehrer, dir kann man gut zuhören. Es ist interessant, was du zu sagen hast. Ja, also ich lerne gern von dir. Er sagt, Messias, ja, du bist der von Gott gesandte, du bist der vom Himmel kommt, der von dem Vater im Himmel kommt. Und er hat sich damit zum Glauben an Jesus bekannt. Und das war das Entscheidende. Und für den Glauben ist es ganz entscheidend, dass Menschen eine persönliche Begegnung mit Jesus haben. Eine ganz persönliche Begegnung mit diesem Jesus haben. Und diese Begegnung mit Jesus hat, so denke ich, 4 verschiedene Dimensionen. Und die erste Dimension ist die Konfrontation. Genau das, was ich gerade dargestellt habe, diese Gegenüberstellung von Jesus, Petrus, ja, nichts mehr dazwischen, das ist eine Konfrontation, ja, eine Gegenüberstellung, ja, direkt Kontakt, was sagst du? Ja, wo zwei, man kennt es eher vom Negativen her, aufeinander knallen, ja, aber direkte Konfrontation. Und das Erste, was es braucht, ist eben diese Konfrontation, eine Gegenüberstellung, nur Jesus und du. Da braucht es keinen Mittler, keine Kirche, keinen Pastor, keinen Priester, keinen Pfarrer. Ja, die können dir natürlich helfen, aber das braucht es nicht. Nur Jesus und dir. Das, was dazwischen ist, hat alles Kirche, haben alles Menschen erfunden. Es geht um dich und Jesus. Und deshalb ist die Frage, gibt es den Moment in deinem Leben, wo du diese Konfrontation, diese Begegnung mit Jesus gehabt hast? Wenn du diese Erinnerung an diesen Moment hast, dann halte diese Erinnerung fest. Da gibt es diese Begegnung, von der du sagen kannst, das war mehr als von Menschen gemacht. Da wurde ich in irgendeiner Form angesprochen, das ging über das hinaus, was da gesprochen wurde, gesungen wurde, gesagt wurde. Da ist irgendwas rübergekommen bei mir, wo ich gemerkt habe, da meint Jesus, da meint Gott mich ganz persönlich. Ja, da geht es um dieses Mehr, weil ein Mensch spürt, da hat Jesus ganz persönlich bei mir angeklopft, an meine Tür angeklopft und mich gefragt, ob ich ihm aufmache. Und wenn du diese Erinnerung hast, dann halt diese Erinnerung fest. Wenn du diese Erinnerung nicht hast, dann such danach. Weil es sein kann, dass du ganz nah dran bist und Jesus doch noch nicht begegnet bist. Wir können kirchlich leben, wir können christlich leben, ja, und doch am Eigentlichen vorbeigehen. Die Begegnung mit Jesus hat noch nicht stattgefunden, so wie sie das Neue Testament beschreibt. Und wir können dann vieles richtig machen. Und es ist gut, wenn wir vieles richtig machen. Aber nicht, weil wir vieles richtig machen, macht uns zu Christen, sondern die Begegnung mit Jesus macht uns zu Christen. Dass Jesus uns rettet, macht uns zum Christen. Nicht der christliche Lifestyle, nicht, dass wir in die Kirche gehen. Und deshalb ist uns das so wichtig, dass du diese Begegnung mit Jesus hast. Dass du diese ganz persönliche Konfrontation im besten, im positivsten Sinne mit Jesus hast. Du kannst in einer Familie leben und wenn du in einer Familie lebst, wo der Vater und die Mutter nicht dein Vater und nicht deine Mutter sind, ja, dann bist du da nicht zu Hause, dann bist du da Gast. Herzlich willkommen, sehr gern gesehen, aber doch nur Gast. Und gläubig zu werden heißt nach Hause kommen. Ja? Gläubig zu werden heißt, den himmlischen Vater als Vater zu haben. Sohn und Tochter zu sein, in der Familie Gottes zu sein. Und nicht mehr Gast sein, sondern zu Hause sein. Und du kannst hier in diesem Haus Gast sein, ja, und du bist hier sehr gern gesehen und herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass du uns das auch abspürst, dass wir das so meinen, dass du willkommen bist. Ja, aber wenn es ums Christsein geht, geht es darum, nicht mehr Gast zu sein, sondern Sohn oder Tochter des lebendigen Gottes zu sein. Es geht um eine Begegnung mit Jesus, die dich zum Sohn oder zur Tochter macht. Darum geht es bei dieser Konfrontation. Und das Zweite, worum es geht, ist eine Offenbarung. Ja, Petrus hat dann gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt Jesus dann, ja, das hast du nicht von dir, das hat dir Gott gezeigt, Gott offenbart. Petrus hat in diesem Moment eine Erkenntnis, die über das normale Verständnis hinausgegangen ist. Und normalerweise hätte Petrus hier sagen müssen, als Jesus ihn fragte, ja, du bist aus Nazareth Zimmermannssohn, ja, toller Lehrer, ja, mit dem kann man auch gut Fische fangen, hat er gute Erfahrungen gemacht, auch ein guter Kumpel. Und das wäre alles richtig gewesen. Das wären alles Tatsachen gewesen, die korrekt waren. Und was er aber sagt, er hat eine Erkenntnis gehabt, die über das, was er rein vom normalen Miteinander erlebt hat und erfahren hat, hinausgegangen ist. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das sagt man nicht einfach so zu seinem Nachbarn. Das sagt man, wenn man eine Erkenntnis darüber hat, und die hatte Petrus. Und es gibt Leute, die haben schon alles gehört, gehen regelmäßig in den Gottesdienst, ja, haben viele Predigten gehört, gute Gespräche über den Glauben an Jesus geführt, und trotzdem hat es noch nicht Klick gemacht. Irgendwie bleibt diese Offenbarung aus, dieses Verständnis, dass Jesus mehr ist als einfach nur ein guter Mensch, dass da mehr dazu gehört. Ja, und deshalb erwarten diese Offenbarung, dieses Erkennen, dass da Jesus mehr ist. Ja, und da, genau darum beten wir, wenn wir für euch beten, dass ihr das erkennt. Ich weiß nicht, ob die Judith Völler da ist, ich habe sie gar nicht gefragt, aber sie hat es im Zeugnis hier gesagt, aber das ist mir hängen geblieben, das Samuel sehe ich. Das ist mir so hängen geblieben, dass du das erzählt hast, als wir dich in der Gemeinde aufgenommen hattest, dass du am Ostersonntagmorgen, ja, nach der durchgemachten Nacht, sitzt am Neckar auf einer Bank, ja, und auf der anderen Neckarseite läuten auf einmal die Osterglocken. Jetzt muss ich anfangen zu heulen. Und das hat sie so bewegt, das war diese Offenbarung, wo sie wusste, ich bin hier auf der falschen Seite. Ich bin hier auf der falschen Seite, ich gehöre da drüben hin. Ja, und es war das, dass man sich nicht selbst einredet, ja, dass sie sich auch nicht selbst einreden konnte. Das war diese Offenbarung, die sie bekommen hat, ja, und diese Erkenntnisse, die sie bekommen hat und auf die sie reagiert hat. Es braucht dieses Mehr, ja, diese Konfrontation und dann die Offenbarung. Und das Dritte ist die Annahme. Ich kann die Offenbarung haben und kann trotzdem auf meiner Bank sitzen bleiben. Und sagen, ich sollte. Es wäre gut, wenn. Und krieg meinen Arsch nicht hoch. Ja, und ich bin auch ein Held von ich sollte. Ich glaube, das sind wir alle. Aber es geht nicht nur darum, dass wir das für wahr halten, sondern da wirklich drauf reagieren und antworten. Und das annehmen. Wir können für wahr halten, was wir vorhin gesungen haben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist. Ja, aber das macht uns noch nicht zu einem Christen. Ja, Annahme meint, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, zu uns gesandt zur Erlösung, und dass wir dann auch danach leben, also in Jesu Fußstapfen treten. Das, was mit Nachfolge gemeint ist, was die Bibel mit Nachfolge beschreibt. Das ist der Weg zum Christsein. Dass man tut, was Jesus gesagt hat. Dass man fragt, was ist dein Wille? Dass man in Fragen der Ethik, im Umgang mit Geld, Zeit, Ressourcen, ja, ein anderes Leben lebt. Denn wenn jemand Christ geworden ist und keiner merkt es, dann stimmt etwas im Fundament nicht. Wenn du Christ geworden bist und keiner merkt es, dann stimmt etwas im Fundament nicht. Dann kann es sein, dass du nicht gläubig bist, sondern vielleicht nur religiös bist. Petrus hat diese Offenbarung nicht abgelehnt und hat aus dieser Erkenntnis heraus ein klares Signal gesetzt, ist Nachfolger Jesu geworden und hat alles auf diese Karte gesetzt, weil das dem Fundament des Glaubens im Neuen Testament entspricht. Und das Vierte, was dazu gehört, ist das Bekenntnis. Ja, Petrus bekannte mit seinem Mund in der Öffentlichkeit, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat bekannt, dass er an Jesus glaubt und ein Jesus-Nachfolger ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man zur Zeit und zur Unzeit von Jesus erzählt. Ja, es kann auch schräg rüberkommen. Mit Bekenntnis meine ich jetzt zwei Dinge. Das erste ist, ganz am Anfang des Glaubenslebens sollte man einmal, ja, in der Öffentlichkeit vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, vor Gott und vor Menschen, sich zu Jesus bekennen. Sagen, ich glaube an diesen Jesus und ich folge ihm nach. Und es ist wichtig, dass man das mal tut, weil das einen Unterschied macht. Ja, und sobald du in der Öffentlichkeit mal so ein Zeugnis abgelegt hast, wirst du merken, dass es anders ist. Ja? als ein Christsein zu leben, das ich verschweige. Es wird lebendiger, weil es dazugehört und weil es Teil des Fundaments ist. Und Paulus wird da in seinem Brief an die Römer sehr deutlich. Und er schreibt da, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Paulus wird da sehr deutlich. Und ein ganz starkes Bekenntnis ist, wenn du dich taufen lässt. Das ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Dann wird deutlich, dieser Mensch, der sich da taufen lässt, ist mit Christus gestorben und ist mit Christus auferstanden. Da schauen Menschen zu und da schauen Engel zu. Die sichtbare und die unsichtbare Welt. Deshalb mache ich euch Mut, wenn ihr, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, noch nicht habt taufen lassen, dann tut das. Egal, ob du als Kleinkind, als Säugling schon mal getauft worden bist oder nicht. Weil es ein ganz deutliches und klares Statement ist. Ja, ein Zeugnis für Jesus. Und deshalb ist es auch gut, die Herausforderung anzunehmen, sein Glaubenszeugnis mal zu formulieren und bei der Taufe oder bei der Gemeindeaufnahme hier in die Gemeinde, das in diesem geschützten Rahmen einmal zu sagen. Und ich weiß, dass es einigen von euch sehr schwer fällt. Ja? Und ihr 1000 Tode sterbt. Ja, allein bei dem Gedanken, hier vorne stehen und etwas sagen zu müssen. Aber erstens tun wir alles, was wir können, um euch diesen Schritt zu erleichtern. Ja, schreibt das zu Hause in aller Ruhe auf, lest das einfach nur vor. Ja. Aber nehmt die Herausforderung an. Und zweitens hast du die Hoffnung, wenn du doch hier auf der Bühne sterben solltest, du gehst direkt in den Himmel in Jesu Arme. Wird uns zwar ein bisschen den Tag versauen. Nein, also wir hatten noch keinen Schwund von Leuten, die hier ein Zeugnis abgelegt hatten. Also von daher bin ich zuversichtlich, dass das so bleibt. Ja. Tu das. Das ist das eine, was zum Bekenntnis gehört. Und das zweite ist, ja, wenn du nach dem Glauben gefragt wirst, solltest du auch antworten können. Solltest du auch antworten können. Und alles im Glauben beginnt mit Buße. Buße ist ein recht altmodisches Wort. Und ein Wort, das wir eigentlich gerne falsch verstehen. Vor allem über das Verb büßen. Ja, das meint, wenn ich etwas für etwas büße, heißt es ja, ja, ich bezahle für die Fehler, die ich gemacht habe. Ja. Es gibt Bußgeldbescheid, wenn ich zu schnell gefahren bin, bei Rot über Ampel bin, dann zahle ich 150 Euro. Ja, das ist meine Buße. Ja. Und das dahingehend falsch, weil es eigentlich dem Evangelium völlig widerspricht. Ja. Gebüßt hat Jesus. Vor zwei Tagen, ja, das, was wir vor zwei Tagen gefeiert haben, am Kreuz, gebüßt, bezahlt hat Jesus am Kreuz. Und wenn die Bibel von Buße spricht, dann meint sie nicht dieses Büßen, ja, also dafür bezahlen, ja, was ich da falsch gemacht habe, ja, sondern meint eine Umkehr. In Römer 12, Vers 2, spricht Paulus davon, dass wir uns erneuern sollen durch Veränderung unseres Denkens. Und dieser Begriff Veränderung unseres Denkens, da steht dieser griechische Begriff Metanoia, was eben diese Buße meint. Da geht es um eine Veränderung, um eine Umkehr. Also nicht um das, was in diesem Verb ausgedrückt wird, büßen. Dieses Büßen ist in dem Zusammenhang völlig daneben. Ja? Buße meint sich immer wieder ausrichten auf Jesus. Das ist Buße und mehr nicht. Ja, das ist eine, was es meint, ja, Erneuerung unseres Denkens. Ja, weil in unserem Kopf, ja, entscheide ich, wie ich lebe, was ich mache. Deshalb muss auch unser Denken erneuert werden. Und Buße meint auch Veränderung meines Verhaltens, vor allem auch Gehorsam Gott gegenüber. Weil ich an Gott glaube, verhalte ich mich nicht mehr so, sondern so. Ja? Und auch da ist die große Gefahr, dass ich meine, als Christ verhalte ich mich so. Und weil ich mich so verhalte, bin ich Christ. Und auch das ist völlig verkehrt, ja. Ich bin erlöst durch Jesus, ich glaube an Gott und weil ich jetzt glaube, ja, will ich tun, was Jesus sagt. Und deshalb mache ich Dinge nicht mehr so, sondern so. Aber das, was ich, ob mir das gut gelingt oder weniger gut gelingt, ändert nichts an dem Umstand, dass ich Sohn oder Tochter Gottes bin. Nicht mein gutes Gelingen in diesem christlich leben wollen macht mich zum Christen, sondern meine Erlösung durch Jesus. Und aus dieser Erlösung heraus will ich leben, wie Gott es will. Und Buße meint einfach, ich bin bisher weggegangen, wenn das Kreuz da hinten ist, bin ich bisher weggegangen von Gott, ja, in die falsche Richtung, und jetzt drehe ich um und gehe den Weg, der mich zu Jesus hinbringt, der mich zu Jesus hinführt, der mich Jesus näher bringt. Ja, lass die Dinge, die mich von Jesus wegbringen, tu die Dinge, die mich Jesus näher hinbringen. Das ist Buße und sonst nichts, das ist nicht Buße gemeint. Und das ist auch das ganze Geheimnis der Nachfolge. Ja, diese Buße, dieses sich immer wieder neu aufrichten auf Jesus, oder dieses immer wieder neu aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dabei machen wir natürlich nicht immer alles richtig. Also wir haben einige hier, die alles richtig machen, aber die meisten nicht. Und wir sind ja nicht Christen, weil wir alles richtig machen. Ja, und wenn wir was falsch machen, dann stehen wir wieder auf, bitten Gott um Vergebung und dann geht es wieder weiter. Wir werden nicht zu Christen, weil wir alles richtig machen. Aber Buße, dieses immer wieder Ausrichten auf Jesus, ist die Voraussetzung für den Glauben. Und das war auch diese Botschaft, mit der Jesus seinen Dienst begonnen hat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also kehrt um. Also nicht büßt dafür. Ja, also es gibt manche, die dann, es ist Philippinen, glaube ich, wo sie sich Leute dann quasi wirklich ans Kreuz nageln lassen, mit Nägeln durch die Hände, wo sie dann auf den Knien, ich glaube auch die Via Dolorosa, da diesen Leidensweg entlang gehen, ja, um zu büßen ein Stück weit. Ja. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Gebüßt hat Jesus. Buße ist Voraussetzung für den Glauben. Und viele Probleme, die wir im Glauben haben, kommen davon, dass wir das nicht beachten. Und wir können nicht wirklich gut glauben, wenn wir nicht umgekehrt sind, ja, wenn wir keinen Sinneswandel vollzogen haben und nicht diese Buße getan haben, die dem Glauben vorausgeht. Und umgekehrt ist es so, wenn du geistlich oder im Glauben wirklich weitergekommen bist, dann deshalb, weil du dich wirklich neu fokussierst auf Jesus und es in den Blick nimmst, was Jesus will, und so dein Denken veränderst. Wir wollen hier in der Kirche einander helfen, dass wir nicht nur Fan der Kirche sind, ja, ein Fan von Jesus werden, weil ein Fan sein ist etwas anderes als Teil der Mannschaft zu sein. Jesus sucht Nachfolge, keine Fans. Keine, die zujubeln, ja, so wie es am Palmsonntag, also quasi jetzt historisch zurück, am letzten Sonntag noch war, wo die Menge Jesus zugejubelt hat und die dann quasi, wenn es gilt, zu Hause bleiben. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen, jetzt wird es ernst. Jetzt bin ich raus. Jesus sucht Mitspieler, Brüder und Schwestern, die mit ihm das Reich Gottes bauen. Und deshalb will ich schließen mit dieser entscheidenden Frage. Hast du dich einmal klar zu Jesus bekannt? Hast du dich einmal klar zu Jesus bekannt? Hattest du diesen Moment, wo dir Jesus begegnet ist? Wenn nicht, dann suche ihn. Und ich werde dir nachher in einem Gebet die Möglichkeit geben, dich durch Handzeichen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zu Jesus zu bekennen. Und ich bitte dich darum, das zu tun, wenn du das noch nicht gemacht hast, weil das einen Unterschied macht, wenn du das tust. Hab keine Scham und auch keinen Stolz. Und gerade wenn man schon eine Weile in der Gemeinde mit dabei ist, ja, sei es, weil man als Kind über die Eltern in die Gemeinde hineingeboren wurde und dabei ist, sei es, weil man sonst irgendwie lange dabei war, ja, dann braucht es schon Demut, aufzustehen und zu sagen, ja, ich bin diesem Jesus bei allem dabei sein noch nicht begegnet. Ich habe noch nicht dieses klare Statement abgegeben für Jesus und ich will das tun. Lass nicht zu, dass dich dein Stolz abhält, das zu tun. Ja. Und wenn du die Hand hebst und damit sagst, ich bekenne mich zu Jesus und ich sage damit, ich brauche Jesus, dann freut sich der Himmel und wir freuen uns auch. Das ist ein ehrlicher Buße und das ist ein ehrliches Bekenntnis. Und wenn du nicht genau weißt, ob du diese Jesus-Begegnung schon hattest, ja, dann mach es heute fest, damit du es weißt. Die Sache mit Jesus ist eine Frage des Glaubens und der Beziehung. Und wenn du darauf eingehst, wirst du Sohn Gottes, wirst du Tochter Gottes und hast eine Beziehung zu Jesus, dann wirst du Teil der Familie Gottes. Und dazu lade ich dich ein. Und wenn du Teil der Familie bist, wirst du nicht mehr als Versager gesehen. Wenn du Teil der Familie bist, fliegst du nicht raus, nur weil etwas schief läuft, weil du versagt hast. Und wenn du Teil der Familie bist, dann wirst du gute und schlechte Tage haben. Sowohl in der Hinsicht, was dir passiert, als auch in der Hinsicht, was du vielleicht anderen antust, ja, wo du selbst daneben bist. Aber dass du Teil der Familie Gottes bist, ist nicht davon abhängig, wie gut dir die Nachfolge gelingt oder nicht. Jesus ist der, der dich zum Teil der Familie Gottes macht. Und wenn du noch kein Teil der Familie Gottes bist, dann lade ihn ein, lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen und Teil der Familie Gottes zu werden. Und heute ist ein guter Tag, um damit zu beginnen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, weil du der bist, der uns liebt und mit unserem himmlischen Vater versöhnt. Ich danke dir dafür, dass du der bist, der darauf wartet, dass wir uns dir anvertrauen. Und ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen sprichst. Es sind Leute hier, die die Beziehung zu dir festmachen müssen. Und sie wissen das. Es sind Leute hier, die noch nicht zu dir gehören. Und so bitte ich dich, Vater, dass du sie ermutigst, diesen Schritt zu gehen. Und wenn du jetzt hier bist und weißt, dass du Jesus brauchst, dann lade ihn in dein Leben ein. Du kannst dich nicht selbst retten, aber Jesus kann das. Und er wird dich retten, wenn du gerade da, wo du jetzt sitzt, ihn bittest, in dein Leben zu kommen. Und ich werde dich in so einem Gebet leiten. Da ist nichts Besonderes dabei. Ja, es ist einfach nur eine Einladung an Jesus. Aber wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann bitte ich dich jetzt, deine Hand zu heben. Das einfach zu zeigen und dieses Zeugnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt abzulegen. Wenn du diese Einladung annehmen möchtest. Es ist eine Entscheidung, die einen Unterschied macht. In diesem Leben, in der Ewigkeit. Und wenn du jetzt Herzklopfen hast, ist es vielleicht ein Zeichen, dass gerade in diesem Moment diese Konfrontation mit Jesus stattfindet. Dass Jesus begegnet und dich einlädt, diese Einladung und diese Konfrontation, diese Offenbarung anzunehmen. Es geht nicht um ein Programm, es geht nicht um die Kirche, es geht um Jesus. Danke. Danke. Und für die diese Entscheidung getroffen habt, ladet euch ein, jetzt mit mir zu beten. Vielleicht machen wir es so, ich werde vor, dass wir, auch wenn ihr schon lange dabei seid, dass ihr alle dieses Gebet miteinander sprechen, dass ihr alle mit mir betet, mir nachsprecht und denen helft, die diese Einladung angenommen haben. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir, mit, so wie ich bin. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Mit all meinen Fehlern und Schwächen. Ich habe erkannt, dass ich bisher fern von dir gelebt habe. Ich weiß, dass du mich liebst. Deshalb mache ich es jetzt fest und vertraue mich dir an. Ich glaube, dass Jesus als der Sohn Gottes für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Jesus, ich bekenne dich als Herrn meines Lebens. Ich bekenne dich als Gott. Komm in mein Leben, übernimm du die Führung. Allmächtiger Vater, ich danke dir dafür, dass du mir meine Schuld vergibst und mich als dein Kind annimmst. Übernimm du die Leitung in meinem Leben. Erfülle mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes und verändere mich so, wie du mich haben willst. Danke, dass du mein Gebet erhörst und das Fundament meines Lebens bist. Amen. Amen. Danke euch. Wenn du jetzt mitgebetet hast, ja, weil es dieser erste Schritt war mit Jesus, dann lade ich dich ein, nachher nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen. Ich würde dir gerne noch was mitgeben. Wenn du jetzt vielleicht nicht sicher warst, aber dass trotzdem was in dir ausgelöst hast, du Fragen hast, ja, komm nach vorne, sprich mich an, sprich andere an, zu denen du Vertrauen hast. Lass diesen Tag nicht vorbeigehen, ja, ohne darauf zu reagieren. Ostern 2019 kann ein ganz besonderer Tag in deinem Leben werden.